Zwei Menschen wurden auf mich angesetzt. Eine war der Jochen Maas mit meinem Ex-Auto, Alfa Romeo 1600, und der Dau hieß der andere, der war von Autofuchs, auch ein GTA. Also ich fahre da hoch, ein völlig unfahrbares Auto, weil das war knüppelhart für die Rundstrecke, aber nicht für den Berg. Ja, ich bin da hochgedupst, ich habe gedacht, Gott, das gibt's ja gar nicht. Ich bin von einem Schlagloch zum anderen geflogen mit dem Auto. Und habe mich da abgemüht und dann stand ich da oben und da habe ich sie schon kommen hören. Ne? Also, oh Gott, sind die schnell, und du bist da hochgegurkt und plötzlich Schluss. Ach Gott, was passiert? Der Dau rausgeflogen, ja. Dann irgendwann, und jetzt müsste eigentlich der Jochen kommen. Ne? Also, oh Gott, ist der schnell. Boom. Beide rausgeflogen, beide die Autos zertrümmert und ich habe meinen ersten Meisterschaftslauf gewonnen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute geht es mal nicht nur um die Rennerei, sondern auch um die wilden Disco-Jahre ab den 60ern bis zur Jahrtausendwende, die mein heutiger Gast nicht nur in vollen Zügen genossen, sondern auch maßgeblich mitgestaltet hat. Gerd Schüler war zunächst erfolgreicher Rennfahrer, bis er das Nachtleben für sich entdeckt hat, was unter anderem im wirklich weltberühmten Dorian Gray im Frankfurter Flughafen gipfelte, wo sich Musiker, Schauspieler und natürlich auch Rennfahrer die Klinke in die Hand gegeben und sich am Türsteher vorbeigedrängelt haben. Um dieses Leben auf der Überholspur und das nicht nur auf der Rennstrecke geht es heute und ich bin, ehrlich gesagt, nach einem Jahr fast weltweit angeordneter Nightlife-Abstinenz nach diesem Interview ein bisschen wehmütig weitergezogen. Aber es ist ja vielleicht ein schwaches Licht am Horizont zu entdecken. Naja, warten wir es ab. Euch jetzt viel Spaß mit dem Rennfahrer und Unternehmer Gerd Schüler.
Also zunächst mal war ich im Bauch meiner Mutter, als sie im Krieg wohl auch ängstlich wegen der Sirenen, wie auch immer, in den Luftschutzbunker gerannt ist und habe da eigentlich schon mal irgendwas abbekommen, weil ich bin als kleines Kind, war ich furchtbar ängstlich. Also ich habe lange gebraucht, bis ich das konnte, mit 10 Jahren noch nicht über eine Brücke gehen, ohne an der Hand meiner Mutter zu sein, obwohl es ein Geländer gab. Das hat höchstwahrscheinlich was mit diesen Kriegswirren zu tun gehabt. Und wir sind auch, da war ich, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt, da haben wir Haus und also unser Haus verloren in Mannheim. Mannheim wurde ja total zerbombt, weil Mannheim ist ja Industriestandort und auch durch Ludwigshafen, da ist ja noch mehr Industrie durch die BASF, das wurde ja total bombardiert und da haben wir alles verloren, sind dann aufs Land evakuiert worden. Das hat man damals gemacht mit den Frauen, deren, also mit den Frauen, mit Kindern, deren Männern im Krieg waren. Und da waren wir dann in so einem kleinen Kaff und da bin ich die ersten Jahre bin ich dann groß geworden. Und da war, also mal auf dem Heufuhrwerk mitzufahren, hat sich nichts abgezeichnet. Doch, wir waren die Bewohner dieser Ortschaften, die haben dann immer irgendwelche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt für die Frauen, die mit den Kindern kamen aus der Großstadt. Und da waren wir in einem Schneiderbetrieb, in einem Haus, da war ein Schneiderbetrieb und da hatten wir eine Mansarde. Und der Schneidergeselle, der fuhr immer mit dem Fahrrad in das 2 Kilometer entfernte Dörfchen. Und da durfte ich auf der Lenkstange mitfahren. Und das war zum ersten Mal der Rausch der Geschwindigkeit. Das waren dann so etwas oberhalb von 20 km/h. Ja, okay. Es war aber beeindruckend. Ne? Und das war eigentlich die erste Mal, wo ich etwas schneller als zu Fuß unterwegs war. Ne? Also zumindest ist mir da der Wind um die Ohren. Ansonsten gibt es in der Zeit gibt's fast nichts zu berichten. Und dann gab es irgendwann, da war die Stadt noch zerbombt, ging es zurück, da war ich 9 Jahre alt, komm mal wieder zwischendurch, hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass mein Vater gefallen ist. in den letzten Tagen wurde er noch eingezogen, obwohl er als Brückenbauingenieur war, er an Brückenbauten beteiligt. Aber selbst dort, da hat man ihn abgezogen, um ihn noch in die Schlacht zu schicken. Und da ist er dann auch 1944 als einer der letzten gefallen. Und ja, und dann waren wir wieder zurück in der Großstadt und da war da war alles zerbombt, war der einzige Spaß für uns Buben, war mit dem Schuttbähnchen da ab und zu mal mitzufahren. Und kleine Gefährte zum Schuttabtransport. Und ja, also die Geschwindigkeit hat mich da noch nicht erreicht. Aber das Großstadtleben, es war spannend, die alten zerbombten Häuser zu durchstreifen. Und es war schon abenteuerlich.
Ja. Damals gab es ja kaum Autos eigentlich, oder das ging ja eigentlich gerade erst so richtig los, ne, dass man das zum Stadtbild gehört haben. Gibt es da eine erste Erinnerung, wann Sie diese Faszination für Autos entwickelt haben? Oder gab es das da?
Gut, es gab ja nicht viele Möglichkeiten der Ausbildung. Damals hat Abitur und das setzt eine gewisse finanzielle Stärke voraus. Also es war wohl ziemlich klar, dass ich eine Lehre machen werde. Und klar, also da hat sich schon früh die Liebe zum Auto, zum Fahrbaren, wie auch immer, hat sich da etabliert. Und ich bin dann auch auch Automechaniker gelernt. Und es war interessant, bisschen schmutzig. Und das größte Problem war für den abendlichen Auftritt, die Finger sauber zu bekommen. Das war damals gab es noch keine Mechatroniker, die alles am Laptop handeln, sondern damals musste noch richtig massiv eingegriffen werden in die ölverschmierte Substanz. Ja. Und ich habe bei Opel Kannenberg gelernt in Mannheim und durfte dann auch schon mal zumindest als Stift mithelfen an diesen großen Amerikaner, die dort auch betreut werden. Es gab ja dann die damals vermögenden Leute, die haben diese amerikanische großen Fahrzeuge gefahren, so Katharina Valente, so die Stars, die aus unserer Gegend, die hatten dann alle so ein Riesenschiff und da dürfte man dann ab und zu auch mal dran schrauben. Das war spannend, ja. Aber ansonsten war es, mir war es etwas eintönig und war trotzdem, war eine spannende Zeit. Ich hatte ja keinen Vater und diese Lehre war ganz wichtig. Man hat da ein bisschen Struktur bekommen, ja. Meine Mutter war eine liebevolle Person, ich war Einzelkind verwöhnt, die alles für mich gegeben hat und so ein bisschen eine straffe Hand, die war mal vonnöten. Deswegen habe ich die Lehre nicht in allzu guter Erinnerung, aber im Nachhinein betrachtet als, wie der Name schon sagt, eine Lehre. Okay. Eine Lehre fürs Leben, ja.
Sie haben aber in Ihrem Lehrbetrieb, gibt es eine ganz tolle Verbindung zu Ihrem späteren Geschäftspartner, was die Clubs anbelangt, oder?
Der damalige Inhaber oder Mitinhaber der Firma Opel Kannenberg war der Vater meines späteren Partners. Und während ich da meine ersten Ohrfeigen kassiert habe als Stift, hat man ihn im Kinderwagen über den Hof geschoben. Hätte man nicht vermuten sollen, dass es später zu dieser Verbindung kommt. Aber so spielt das Leben halt manchmal.
Verrückt eigentlich. Und wie kam es zu allerersten Rennen? Also das war ein Opel-Betrieb, wo Sie gelernt haben, oder?
Da dürften wir mal auch an einem Seifenkistenrennen teilnehmen. Das war aber nur den Berg runterrollen, das war langweilig. Ja. Und ich bin dann, als ich die Lehre absolviert hatte, für mich selbst überraschend zweimal gut im Lehrzeugnis, also zweimal eine 2, bin ich sofort in das Kaufmännische übergegangen und habe dann Autos verkauft, war dann mehr oder weniger, aber so habe mich dann ein bisschen ums Kaufmännische gekümmert in den Betrieben, für die ich dann gearbeitet habe, mit Schwerpunkt natürlich Autoverkauf. Und da habe ich für einen Betrieb gearbeitet, hieß Auto Vierling in Ludwigshafen. Das waren Borgward und Lloyd Vertretung und da kam gerade die Arabella, ein Fahrzeug. Und mit den hatte ich als Vorführwagen und durfte den auch übers Wochenende mit nach Hause nehmen. Und dann bin ich halt da mal Slalom mitgefahren. Und da ich den gleich gewonnen habe und dadurch, dass es in der Zeitung stand, gab es dann natürlich Ärger, aber ich habe dann diese kleine bescheidene Trophäe, habe ich dann meinem Chef auf den Tisch gestellt. Und
Sie sind einfach mit dem Wofürwagen gefahren, ohne es vorher zu fragen.
Naja, natürlich nicht. Ja. Also. Aber ich meine, so ein Slalom auf so einem Einkaufsgelände, so ein Parkplatz von einem von einem großen Laden, der eben am Wochenende verwaist war. Und da haben die da so ein Slalom abgesteckt. So. Und das waren so die ersten Anfänge. Ne? Und dann hat meine Mutter gebürgt für einen NSU-Prinz, die arme Frau. Aber ich muss sagen, alles, was ich später noch Schlimmeres angestellt habe und was nicht so lustig war, meine Mutter, die ich natürlich... Je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich sie dann natürlich auch posthum verehrt, die wirklich so viel für mich gegeben hat, die mit ihrem spärlichen Gehalt als damals gab es das noch, Stenotypistin, die hat dann für mich einfach gebürgt. Gut, es war nicht viel, es waren 5.000 oder 6.000 Mark. Er musste sie in der Bürgschaft unterschreiben, aber für jemanden, der nichts hatte, war das auch viel. Ja, aber ich muss sagen, ich habe meiner Mutter, außer dass ich ihr natürlich auch viel in den ersten Jahren viel Kupfe, so nach dem Motto, was wird denn jetzt aus dem Bub und wird da überhaupt was aus dem Bub? Ich habe ihr viel Freude gemacht. Sie hat dann sie hat nur meinen Aufstieg erlebt und war natürlich glücklich. Damals ging man als Hausfrau jeden Morgen die Runde vom Bäcker ins Milchgeschäft, zum Metzger. Und dann hat man dann halt irgendwann mal auch gesagt, Frau Schüller, ihr Mann hat er wieder gewonnen. Und er stand in der Zeitung. Also meiner Mutter habe ich wirklich alles zurückgegeben, was in mich investiert hat. Das mich glücklich gemacht, macht mich heute noch glücklich. Ja.
Ja. Übrigens, das war im Jahr so 1900, Anfang der 60er, 62, ja, 63 mit dem NSU-Prinz. Und Sie waren ja schon relativ erfolgreich eigentlich mit dem Wagen. Ne?
Ich will mal sagen, eigentlich war ich immer vorne mit dabei. Mhm. Also hinterher bin ich nie gefahren. Und, es ging immer... Also wenn ich hinterhergefahren wäre, dann hätte ich wieder aufgehört. Also okay. Es gab immer wieder einen Lichtblick, dass ich weitergemacht habe. Ne? Und ich hatte ja auch wirklich, der Wilhelm Herz, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, Wilhelm Herz ist Motorrad-Weltrekordler, hat über Jahre hinweg oder fast Jahrzehnte hinweg auf einer NSU in Salt Lake City den Geschwindigkeitsweltrekord für Motorräder gehalten. Und der hat eine kleine NSU-Vertretung in Ludwigshafen und der hat mich auch unterstützt und hat mir geholfen, ein bisschen um das Fahrzeug zu tunen. Ja, also ich hatte immer Menschen, die auch ein bisschen dazu beigetragen haben, ohne... Ich hatte ja damals, war ja der Motorsport in den 60er und 70er Jahren, der war ja geprägt von vermögenden Menschen, die sich leisten konnten, Autorennen zu fahren. Und ich war ja einer, der es ohne Geld geschafft hat. Und da war man immer darauf angewiesen, auch auf Gutwill der Leute. Ja, ich meine, das größte Erlebnis für mich war dann prägend, die Bekanntschaft von Helmut Hehn zu machen, der dann mich auch gefördert, unterstützt hat, wo es nur ging. Und das ist auch so ein Mensch, den ich nicht enttäuscht habe in meinem Leben. Ja, der auch immer. Und jetzt auch kurz bevor er gestorben ist, haben wir uns nochmal getroffen und so weiter. Gerd, du warst der Beste. Ja, der Mars war vielleicht erfolgreicher wie du, aber unterm Strich warst du für mich der Beste.
Helmut Hehn war ein Alpha-Händler, ne?
Ja, der Helmut Hehn, ein Mannemer, genau. Alpha-Händler, ja. Und der Harald Ertl und natürlich Jochen Maas. Jochen Maas war ja der Kinderfreund meiner Frau.
Jochen Maas?
Ja, und dann fuhr er zur See und als er wiederkam, war das Kind weg. Eigentlich dachte er, meine Frau würde mal seine Frau werden.
Ja, okay.
Und dann fuhr er zur See und als er wiederkam, hat er festgestellt, dass es nicht seine Frau werden wird, sondern dass es meine Frau wird. So, und dann stand er eines Tages vor den Toren der Firma Hehn und sage ich, Jochen, was willst du da? Wir kannten uns natürlich. Sagt er, ich will Autorennen fahren. Und dann hat er 2 Jahre beim Hehn geschraubt, also als Mechaniker gearbeitet. Und dann bin ich ja sofort gewechselt und dann hat er mein Auto bekommen. Ne? Okay. Da sind wir eine Saison, aber so knüppelhart gegeneinander gefahren. Er hat 2 Autos restlos zerstört, Totalschaden. Dass der da lebend rausgekommen ist, ist ein Wunder. Und ich war mit dem Escort aber immer schneller. Ja. Und was mich sehr viel, was mich natürlich gefreut hat, ich habe, als er sein erstes, er hat glaube ich mehrere Bücher geschrieben, als sein erstes Buch kam, habe ich natürlich in dem Buch mal geguckt, steht da auch der Gerd Schüler drin. Da stand nur ein Satz von Gerd Schüler. Gerd Schüler war immer der Schnellere. Das hat mich natürlich gefreut, weil der Jochen war schon ein super Rennfahrer.
Ne? Ja,
also wir sind einmal gegeneinander gefahren. Auf der Südschleife noch, da gab es noch die Südschleife am Nürburgring, da sind wir beide die gleichen Autos gefahren. Ja, glaube ich, gab es immer so eine Rivalität zwischen den Autohändlern, ja, den Alpha-Händlern. Da gab es einen Alpha-Händler, Fuchs hieß der, aus Wiesbaden, da gab es einen Autohändler, der Wehn, und da ist der Jochen, ein 1300er gefahren, ein GT Junior und ich. Da weiß ich noch, dass ich mir auf einer Kurve zugeschossen habe. Ich hätte ja einer. Aber ich weiß nicht mehr, wer als erster in die Kurve ist. Aber auf jeden Fall ist alles gut gegangen. Also wir haben uns schon ein bisschen in den Haaren gehabt.
Ja. Okay, aber Ihre Frau ist trotzdem bei Ihnen geblieben die ganzen Jahre. Gab es keine Überlegung,
zu wechseln? Nein, heute, wenn mich die Leute fragen, was mein größtes Erlebnis ist, oder nein, was mein größter Erfolg ist, dann, dass meine Frau bei mir geblieben ist, nachdem, was ich alles angestellt habe. Weil das, ich meine, wenn Sie mal Herr sind, über 1000 junge, hübsche Mädchen, ich meine, wenn wir dann mal, wenn ich mal abends die Runde gemacht habe in den 3, 4, 5 großen Betrieben, die wir hatten, und da waren wirklich zusammengezählt tausende hübscher, junger Mädels, und als Chef hatte man ja immer einen besonderen Bonus. Mhm. Also man konnte da sich schon relativ einfach bedienen. Mhm. Und es war, sagen wir mal, es war leicht, jemanden zu gewinnen. Mhm. Ja, viele haben es ja auch darauf angelegt, und ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit, und da gab es schon Situationen, wo meine Frau mehrmals schlucken musste und es letztendlich, wie soll ich mal sagen, gewisse menschliche, ich will nicht sagen Qualitäten, da würde ich mich selbst loben, ich würde sagen, mehr ethisches Grundverhalten, was dazu geführt hat, dass wir noch zusammengeblieben sind. Also ich würde mal sagen, wenn ich meine Frau betrogen habe und dann stand ich auch dazu. Ja, dann habe ich es auch kommuniziert. Ich habe sie also nicht, ich habe sie nicht verarscht. Ja. Mhm. Sondern wir haben dann immer wieder drüber gesprochen, und dadurch, dass das immer wieder auf den Tisch kam, wurde auch eine Basis geschaffen, dass, weil es gibt in, Gott sei Dank nicht immer, aber meistens gibt es dann einen Punkt ohne Wiederkehr, ne? Also, wo man sagt, das war's jetzt. Diesen Moment konnte ich immer zunächst hinauszögern, und irgendwann mal war klar, jetzt kann nichts mehr passieren.
Das ist gut.
Und gut, ich meine, wir haben teilweise dann natürlich auch, meine Frau war ja auch heiß begehrt und war ja nicht so, aber wir Männer sind ja ein bisschen anders gestrickt wie Frauen. Sie war durchaus, ist mal mit einem Disc-Jockey aus einem Brasilianer, der heute einer der berühmtesten Köche Brasiliens ist. Da war Disc-Jockey bei uns im Dorian Gray, mit dem ist er nach Paris. War ich auch erschüttert, habe gedacht, mein Gott. Obwohl, da ich sie immer geliebt habe, habe ich sie auch gegönnt. Ja. Weil nachdem, was ich angestellt habe, dürfte sie sich auch mal bedienen. Also wir sind gut zusammen zurechtgekommen und sind heute glücklich, dass wir noch zusammen sind, dass wir gesund sind. Das ist ja das Entscheidende.
Hat der Disc-Jockey noch lange bei Ihnen aufgelegt dann? Oder war dann Schluss schnell?
Dorian Gray. Nein, das war Tamara, hat ihn kennengelernt in Saint-Tropez. Und dann kam er ins Gray und da war wohl noch nichts oder ja auch nichts. Auf jeden Fall hat er dann auch mal im Gray aufgelegt und dann wollte er sowieso nach Paris, weil seine Mutter hatte ein Hausboot in der Seine und das war ganz lustig. Ich hatte eine persische Freundin, sehr vermögende Frau. Und die hat mich eingeladen nach Paris zu meinem Geburtstag. Irgendwann weiß ich nicht mehr, wie viel das war. Und hat gesagt, bring 10 Kumpels mit. Ja, und dann sind wir darüber geflogen, waren im Maurice, Hotel Maurice, haben wir Geburtstag gefeiert. Und ich habe natürlich dann auch versucht, meine Frau zu erreichen und sie dann am Telefon gehabt, sage ich, willst du kommen mit Olivier zu meinem Geburtstag? Ne? Sagt sie, ach gut, Gerd, der sperrt mich ein, der ist sowas von eifersüchtig. Und ich sage, ja, wo bist du denn? Dann sagt sie, ach, ich wohne da in einem Apartment gegenüber von einem Hotel. Dann sage ich, welchem Hotel? Sagt sie, von Maurice. Na, die gegenüber in einem Apartment mit dem Olivier gewohnt, in dem Hotel, in dem ich Geburtstag gefeiert habe. Da kam sie natürlich rüber und also irgendwie hat es dem Olivier dann erklärt, er wollte nicht mit und sie ist dann rübergekommen und habe es wieder mit nach Hause genommen.
Okay.
Das war eine lustige Geschichte, ja.
Aber es ist schön, dass Sie das alles so mit so viel Humor nehmen und im Nachhinein als lustige Geschichte sehen. Also das finde ich eine sehr moderne Partnerschaft aus heutiger Sicht.
Ja, Ende gut, alles gut.
Ja.
Ich meine, damals habe ich es ja nicht so eng gesehen. Und ich meine, es geht ja, zumindest mein Rechtsgefühl ist so, wenn ich was anstelle, dann kann ich denn vom Partner nicht verlangen, dass er die jeden Abend betet, ja, so fair bin ich dann, dass ich sage, was ich mir die ganze Zeit unerlaubt rausnehme. Und sie hat auch noch gefragt, ja, also ich meine, Ende gut, alles gut, ne? Also
die besten Worte. Allerdings müssen wir noch ein paar Stationen Ihrer Rennfahrerzeit bis zum Ende durchgehen. Sie hatten jetzt schon gerade gesagt, Sie sind dann irgendwann zu Ford gewechselt. Das war die Zeit von Mike Kranefuß, ne? Bei Ford.
Ja, gut, ich habe ja, es war so eine wahnsinnig spannende Zeit mit dem Dr. De Bona, der Deutschlandchef damals. Alfa Romeo hat ja öfter den Besitzer gewechselt, also die Besitzverhältnisse haben sich öfter geändert, aber damals war es ja noch ein Staatsbetrieb.
Mhm.
Ja, und Dr. De Bona hat erreicht, dass die deutsche Niederlassung, dass es der gut ging, hat auch dafür gesorgt, dass es zwei Werksfahrer gab, den Herbert Schulz und den Gerd Schüler. Mhm. Wir hatten immer die GTAs gehabt und die wurde also vom Werk von Carlo Chitti, war der große Mann von Autodelta, der Werksschmiede von Alfa Romeo. Und der Carlo Chitti hat auch immer unser Auto persönlich übergeben, jedes Jahr. Und ich bin ja dann 1968, ich bin 1967 schon das 4-Stunden-Rennen gefahren, habe Dritter gemacht. Damals ging es noch durch die Steilwand und 4 Stunden ist man alleine gefahren. Und beim nächsten Mal 4 Stunden war Fahrerwechsel. Da bin ich mit dem Herbert Schulze gefahren. Mhm. Und da bin ich ja schwer verunglückt. Ne? Ich war im Training, was auf der Rundstrecke selten vorkam, war schneller als der Herbert. Und dann war ich automatisch der Startfahrer und hatte schon im Training Probleme mit Bremsen. Mhm. Gut, die erste Kurve, Full Speed, war damals 240 oder was, und keine Wirkung auf der Bremse. Und bin dann links raus, bin auf die Leitplanke gekommen. Nach meinem Unfall hat man die gesamte Strecke umgebaut, weil vor meinem Unfall kamen die Leitplanken so aus dem Boden.
Wie so eine kleine Sprungschanze.
Ja, wie ein Katapult. Ja. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich wollte rechts vorbei, aber vorne ist der Junji schon eingebogen. Mhm. Aber blitzartig habe ich gedacht, wenn ich den jetzt beidseits treffe, dann bin ich links aufs Bankett. Und bin dann, da war er sofort manövrierunfähig, weil die dicken Reifen und das war so holprig da und ich konnte gar nicht mehr, also bin dann auf dieses Katapult drauf und bin dann, weiß ich nicht, 100 Meter weit geflogen und zwischendurch habe ich mir das Genick gebrochen, nicht Genick, als 12. BWK und 1. LWK und war danach eine ganze Weile außer Gefecht. Aber warum ich das erzähle, ich bin ja dann, nachdem Alfa Romeo von mir verlangt hat, nicht von einem Defekt zu sprechen, da habe ich mich dann so durch, ich habe dann nicht so direkt über einen Defekt gesprochen, aber ich war auch nicht damit einverstanden zu sagen, dass es ein Fahrfehler war.
Ja, klar.
Und da bin ich dann, als ich die Offerte hatte von Ford, von Mike Granefuss und vom Jochen Nerpasch, bin ich dann ein Jahr lang für Ford gefahren, ne? Mit dem Escort. War auch eine schöne Zeit. Wir haben ein Auto bekommen aus England, das war unfahrbar. der erste Meisterschaftslauf war Taunusbergrennen in Lorsch. Und ich hatte zwei Menschen, wurden auf mich angesetzt. Eine war der Jochen Maas mit meinem Ex-Auto, Alfa Romeo 1600, und der Dau hieß der andere, der war von Autofuchs, auch ein GTA. Und ich fuhr den Berg hoch mit einem völlig unfahrbaren Auto, weil das war holprig und es war, glaube ich, auch noch ein bisschen nass. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ich war, glaube ich, noch ein bisschen nass. Auf jeden Fall war ich oben im Ziel und habe gedacht, scheiße. Weil damals war so ein blödes X-Equo-System. Wenn du nicht jedes Rennen gewonnen hast, hast du keine Chance gehabt. Gab es eine ganz blöde Regelung. Ich muss also jedes Rennen gewinnen, was ich dann auch habe. Aber trotzdem bin ich nur Zweiter geworden. Ne?
Was auch verrückt ist eigentlich.
Bei X-Equo hat der Abstand vom ersten zum zweiten gezählt. Je größer der Abstand war, also mit anderen Worten, je leichter der sein Rennen gewonnen hat, desto mehr Punkte hat er bekommen. Also es war eigentlich die falsche Regelung. Ne?
Ja.
Und deswegen, weil bei mir war es immer ganz knapp. Ja? Und der Brendel, der damals gewonnen hat, der hat keine Konkurrenz gehabt.
Ja, okay.
Das war eine blöde Regelung. Aber auf jeden Fall nochmal zum Taunusbergrennen. Also ich fahre da hoch, ein völlig unfahrbares Auto, weil es war knüppelhart für die Rundstrecke, aber nicht für den Berg. Mhm. Ja, ich bin da hochgedupst, ich habe gedacht, Gott, das gibt's ja gar nicht. Ich bin von einem Schlagloch zum anderen geflogen mit dem Auto und habe mich da abgemüht und dann stand ich da oben. Da musste man dann eben warten, bis alle durch und dann wurde man wieder runtergefahren. Ja. Und da habe ich sie schon kommen hören, ne? In meiner Klasse. Ne? Ach Gott, sind die schnell. Und du bist da hochgegurkt. Und plötzlich Schluss. Ach Gott, was passiert? Der Dau rausgeflogen, ja. Dann irgendwann, ja, und jetzt müsste eigentlich der Jochen kommen. Ne? Oh Gott, ist der schnell. Und boom. Beide rausgeflogen. Beide die Autos zertrümmert. Und ich habe meinen ersten Meisterschaftslauf gewonnen. Und dann gab es noch, und Jochen ist eine, deswegen hat er in seinem Buch geschrieben, Gerd Schüler war immer der Schnellere. Dann gab es Eberbach, ich glaube Eberbach das letzte. Auf jeden Fall beim letzten Rennen war es nochmal so knapp. Ja, da waren ein paar Zehntel. Aber habe ich ein Gefühl gehabt. Ja. Und da war ich aber leider Gottes noch Vizemeister, aber war toll. Ich meine, war natürlich immer schön fürs Werk zu fahren, ne, wenn alles perfekt organisiert war, ja, muss man da noch Gas geben.
Ja, das stimmt. Wie war das damals so, wenn Sie Ford und Alpha vergleichen, irgendwie vom Rennstall? Ich meine, Jochen Nerpasch hat ja wirklich viel bewegt am Motorsport und hat das eigentlich aufgebaut in Deutschland.
Der Jochen, der seine Hochzeit dann bei BMW hatte, den BMW, die Rennabteilung dort toll organisiert. Jochen, toller Mensch und toller Stratege auch. Und mit dem Mike Granefuss, die waren schon ein winning Team. Ja. Die haben schon, und dann, aber das absolute Ass in dem Bereich war der Braungart. Der Ingenieur, nach dem Rennen am Taunus hat er das Auto umgebaut. Ja. Da hat er den Handy über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, mit diesen Dämpfern, mit diesen Federn ist das Auto wirklich unfahrbar. Mhm. Wenn sobald ein kleiner Auge kommt, wenn eine topfebene Flugplatzrennstrecke oder so, da ist das okay, aber nicht für den Berg. Dann hat er das Auto umgebaut und beim nächsten Rennen schon war das... Oh,
unschlagbar.
Super zu fahren, ja.
Okay.
War richtig gut.
Ja. Und parallel zu der Fortsetzung sind Sie auch schon Carrera 6 gefahren, ne? Porsche Carrera 6 in dem Jahr, glaube ich.
Ich hatte einen privaten Unternehmer, der hat einen Carrera 6 gekauft. Der hat mich gerade vor zwei Jahren einen Anruf erreicht. Gerd, ich bin hier in Pebble Beach, da steht dein Auto für 1,6 Millionen Dollar.
Also kurz gezogen dieser, und dann doch
nicht gekauft. Dieser Carrera, da hing auch ein Schild dran, ne? Gesamtsieger, Saisonfinale, Gerd Schüler und dieses Auto hat so ein, ich weiß nicht, für damals vielleicht 60.000 oder 80.000, hat ein Fabrikant, ein Unternehmer gekauft für mich. Mhm. Und mit dem bin ich dann, weiß nicht, 10, 12, 15 Rennen gefahren im Jahr und überall abgeräumt. Das war also unglaublich toll zu fahren, das Auto. Ich bin dann auch 9-8 gefahren und auch mit dem Reinhold in Monza. Da war aber, stand so Wasser, das gab's, man kann einen Vergleich ziehen, aber dieser Carrera 6 war so ein wunderbares Auto und es war also toll zu fahren.
Parallel haben Sie da auch schon den ersten Club eröffnet, ne?
Ich habe 68, ach, das ist das Lustige. Ich habe am 12. März 1968 habe ich das Cockpit eröffnet in Mannheim. Da standen meine Trophys drin und Hans-Peter Seufert hat tolle Bilder mir geschenkt. Die habe ich dann hochziehen lassen, an die Wände gemacht. Und 12 Tage später, am 24. März, bin ich in Monza, schwer verunglückt. Da bin ich abgeflogen. Und da war ich erstmal außer Gefecht. Und als ich wieder ins Geschäft konnte, einige Monate später, meine Frau hat zusammen mit einem Studenten, die haben den Laden geführt, war so viel Geld in der Kasse, dann habe ich gleich den zweiten und den dritten Club aufgemacht. Also eigentlich war ich nicht so der Richtige. Hinterm Dresen habe ich mich eigentlich nie... War ich nie. war glücklich. Also ich hatte wirklich viel Glück, dass es Glück im Unglück, dass es alles so gekommen ist.
Wie war das dann? Also ich meine, Sie hatten drei gut gehende Clubs oder Diskotheken, wie man das damals so genannt hat, und sind noch Rennen gefahren als Werksfahrer. Also das, war das gern gesehen von den Werken oder haben die gesagt, Mensch, musst du dein Nightlife-Kram da machen?
Also es war dieses, also wenn ich Wirt gewesen wäre, also mit einem Laden, aber ich habe ja dann mehrere gemacht. Ich habe drei Läden gehabt und also in kurzer Zeit und das ging ja dann Schlag auf Schlag. Und ich hatte 1973, also 1974 bin ich mein letztes Rennen gefahren, da hatte ich schon 14 Betriebe. Also ich hatte dadurch, dass ich zum Schluss nochmal Superfahrer gefahren bin und das die Einstiegsformel war für die Formel 1, ja, also ich war schon über 30, ich hatte dann auch mal ein Angebot von Abarth, war mit meiner Frau in Turin, das muss auch vor der Mann nach meinem Unfall gewesen sein und hatte da auch bin auch mal gefahren kurz und Abarth hat ja nichts bezahlt, ganz wenig bezahlt und du musst aber nach Turin ziehen Und ich habe zwar schon ein bisschen Geld verdient mit den Clubs, aber in Turin gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich Arbeiter und wohne ganz billig, oder ich habe Kohle und dann wohne ich teuer. Dazwischen gibt es nichts. Mhm. Ja, und da hätte ich, also so viel Geld hatte ich einfach nicht. Und der Arbeiter hat so wenig bezahlt. Er hat gesagt, wenn du bei mir erfolgreich bist, ich habe eine Vereinbarung mit dem Enzo, dann kriegst du ein Werksauto von Ferrari. Das war sein Spruch. Mhm. Und deswegen sind halt viele Leute, die es sich leisten konnten. Ich konnte mir es nicht leisten. Ich war mit meiner Frau in Turin, die hat das kleine Kind auf dem Arm, unsere Tochter. Und dann haben wir uns angeguckt, wo wir wohnen können. Und dann war das auch kein Thema mehr. Und dann hat sich das Pendel immer mehr Richtung Betriebe geneigt. Und dann gab es noch ein Schlüsselerlebnis am Norrisring, Super V. Ich stand in der ersten Startreihe mit Helmut Koenig, stand neben mir. Und dann kam ein Anruf aus Mosbach. Da hatte ich eine Diskothek, das war im Neckartal, und da gab es Ärger. Und dann bin ich nach dem Training, diese 2 Stunden, 2,5 Stunden, 3 Stunden, ich weiß nicht mehr genau, von Nürnberg nach Mosbach gefahren. War abends im Betrieb, weil da gab es richtig Ärger und da musste ich hin. Und bin dann morgens, bin ich abends noch zurück. Ich glaube, ich bin dann morgen. Auf jeden Fall habe ich wenig geschlafen. Ne? Und es hat geregnet am Norrisring und es war schon teilweise abgetrocknet, aber es gab immer noch so nasse Placken. Und dann bin ich da losgefahren. Auf jeden Fall stand ich in der ersten Startreihe, lag auch vorm Koenig und habe mich dann gedreht und er ist in mich reingefahren. Und ich glaube, ich habe ihm damals auch die Europameisterschaft kaputt gemacht. Und das war ein Schlüsselerlebnis. Dann habe ich gesagt, das ist scheiße, also das geht nicht mehr. Ne? Ich meine, erstens hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Also, ich meine, das sind ja, zu der Zeit sind ja auch noch relativ viele Leute gestorben. Der Helmut Koenig dann leider Gottes auch gleich, als er in die Formel 1 ist. Also das war so ein Schlüsselerlebnis. Dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich Schluss machen. Es war gut, das viel, also ich kann nicht alles machen. Ne? Weil die Geschäfte, die waren dann natürlich auch, ich habe ja dann kurz darauf den Michael Briesing als Partner in die Firma genommen. Also so gesehen hätte ich dann eigentlich noch weiterfahren können, aber ich war auch schon über 30 und war eigentlich zufrieden mit dem, was ich erreicht hatte. Und ich habe auch den Grundstein gelegt für mein Vermögen, also für meine geschäftliche Karriere. Also so gesehen hat alles gepasst.
Und Sie haben das, ich meine, der erste Club hieß ja schon Cockpit, das haben Sie auch gesagt, mit den ganzen Pokalen und so. Sie haben dann die Rennfahrer auch beherbergt sozusagen im Nachtleben, oder? Und da einige so Rennfahrerpartys gemacht.
Gut, damals, also ich habe noch nicht so groß gedacht wie mit dem Dorian Gray, wo wir dann gesagt haben, jetzt haben wir die Location, die passt am Flughafen, international. Ne? Also da habe ich noch bescheidener gedacht. Trotzdem war Jochen Rindt Stammgast. Immer wenn Hockenheim war, kam er ins Cockpit. Wir haben extra, wenn er kam, Milch gekauft, hat nur ein Glas Milch getrunken. Also wir hatten da auch nette Erlebnisse. Ich meine, klar, ich weiß gar nicht mehr von den Rennfahrern auf das Cockpit, aber damals waren das einfach Kollegen, ja, da war halt, gut, da kam der mal und der mal, das war aber im kleineren Rahmen, ne. Richtig groß wurde es dann erst in Dorian Gray.
Wie war das, also was haben Sie da so für Rennfahrer erlebt bei Ihren Partys?
Der Niki Lauda, aber ich glaube schon nach seinem Feuerunfall, waren Regazzoni, Piquet, von den Deutschen, Windelhoek, Stuck natürlich, klar. Also wir hatten am ersten, ich muss mal die ganze Liste, ist jetzt nicht hier, normalerweise liegt sie hier, ich habe noch die ganzen Einladungslisten. Also wir hatten, ich glaube 1980 war das die erste Formel-1-Bahn, die hatten wir von den 21 teilnehmenden Formel-1-Fahrern waren 20 da.
Und das war die, wer war nicht da? Das ist ja viel interessanter da fast.
Ja, der war unwichtig. Okay. Der nicht da war unwichtig. Ich weiß noch, weil ich habe es ja gesagt, der Max Mosley und der Bernie Ecclestone, die haben dann gesagt, ja, okay, geh da hin. Ne? Die haben alle gesagt, geh da hin.
Ne? Also das war die offizielle Formel-1-Party vom Formel-1-Rennen in Deutschland, oder?
Nee, das war keine offizielle.
Also, okay.
Nein, sie war nur... Damals war das ja noch, Max und Bernie residierten ja im Wohnwagen. Die haben dann gesagt, also mein Freund Günter Schmidt, der eben sich mit dem Bernie besonders gut verstand, der ist mit mir in den Wohnwagen zu Bernie und Max gegangen und hat gesagt, dass der Gerd Schüler, der früher auch Autorennen gefahren und Freund von mir und er war ja damals mit ATS, ist er ja Formel 1 gefahren und ich war ja der erste Rennfahrer für ATS. Mhm. Günter Schmidt hat für mich bei Lola einen Super-V bauen lassen. Und ich war zusammen mit Polti von Bayern der erste von dem Peter Kramer, der erste von Warsteiner gesponserte Automobilrennfahrer in Deutschland, weil der Peter Kramer war der Bruder von Klaus Kramer und die beiden waren die Inhaber der Warsteiner Brauerei damals.
Ja, okay.
So, und zu der Zeit, über die wir jetzt sprechen, war der Günter Schmidt schon Besitzer vom Formel 1 Team und mit Bernie auf Du und Du und hat mich da vorgestellt, hat gesagt, das ist mal für mich gefahren mit dem Super-V und der macht jetzt einen Club. Und obwohl Bernie ziemlich zunächst sehr abweisend war, aber mit der Fürsprache von Günter, ja, die haben ja so etwa die gleiche Größe, ne? Das verbindet ja auch. Ne? Bernie hat dann irgendwann mal, der Max war sowieso auf meiner Seite, aber der Bernie, der hat dann irgendwann mal gesagt, okay, volle Pulle. Ne? Und dann ging es aber auch. Ja. Ja,
ist alle hingekommen.
Guter Typ, aber Buckelhart, ne? Knallharter Geschäftsmann, der Bernie. Also ich meine, mit Geschäft hatten wir nichts zu tun, das lief schon. Wir mussten da nichts zahlen, aber ich kann mich erinnern, was die Geschäftstüchtigkeit von Bernie anging. Kann ich ein kleines Beispiel erzählen? Hockenheim, Heimspiel. Ne? Ich kannte dort jeden. Die Streckenbussen kannten mich, die wichtigen Leute, die kannte ich, die kannten mich sowieso. Und bei Formel-1-Rennen gab es immer Zugang. Überall sind wir durchgekommen. Also ich bin überall durchgekommen. Meine Frau und meine Tochter auch. Ja, also wir wurden großzügig durchgewunken. Ja. So, und irgendwann ging es dann bei mir so auf den Geist, weil ich war ja nicht der Einzige. Ne? Das sind ja dann die Familienmitglieder, die Offiziellen und der Türleute und so. Und Bernie hat dann mal von einem zum nächsten großen Preis hat er die gesamte Sicherheitsmannschaft ausgetauscht. Und zwar waren nur Franzosen da.
Ja, okay.
An den Türen standen nur Franzosen, die haben gar nichts verstanden. Ja. Die haben die mit Wohnwegen haben die irgendwo kampiert, die hat er eingekauft in Frankreich über irgendeine Organisation. Und wir haben gesagt, na, No Ticket, oder Ticket ist falsch, nichts. No. Du konntest nicht diskutieren. Ne? Von heute auf morgen hat er einfach, ich schätze mal so gefühlten 5000 Leuten aber Zugang verwehrt. Ja. Also nur um zu sagen, wie gnadenlos der war. Ne? Da hat dann irgendwann mal gesagt, jetzt Schluss.
Konnten Sie sich rächen an der Tür? Wollte er mal irgendwann eine Story in Grey und Sie haben ihn auch nicht reingelassen?
Er war nicht der Disco-Gänger. Aber trotzdem eine bemerkenswerte Persönlichkeit, ne, wenn man überlegt, was er geschaffen hat. Und ich meine, als die Zeit, ich will nicht sagen, dass es ärmlich war, aber es war schon sehr bescheiden, als ich ihn kennengelernt habe. Und da hat er sicherlich schon viel Geld gehabt, aber hat ganz bescheiden da in einem Wohnwagen. Ja, und wenn man dann sieht, wie finanziell stark diese ganze Formel 1 geworden ist. Unglaublich.
Wären Sie gerne eigentlich in den Formelsport gegangen früher, also als Sie Tourenwagen gefahren sind? War das immer sowas, wo Sie hingeschielt haben?
Na gut, ich bin ja dann die Super-V, ne? Bin ja dann noch relativ spät in die Super-V gekommen, durfte auch mal in Formel 1 fahren und war überrascht, wie unglaublich fordernd diese damals sehr hochdrehenden Fahrzeuge. Ich glaube, das Auto, das ich gefahren habe, hat 16.000, 17.000 Umdrehungen, 18.000 sogar gedreht und diese Vorgänge, ja, ich meine, das hat sich ja auch von diesem Hauruck-Autofahren hat sich das zu einer unheimlich filigranen Geschichte entwickelt. Mhm. Ja, heute ist das ja noch völlig anders geworden. Und das ist ja auch, ich meine, ein Vettel ist wirklich von gestern schon. Ne? Das kann man sehen. Ne? Der kriegt das einfach nicht mehr geregelt. Ein 20-jähriger Bursche oder 21 oder 22 wie der Leclerc, der, der ist ganz anders getaktet. Ne? Und es gibt ja auch Untersuchungen der Neurologen, dass sich das Hirn anders entwickelt, wenn sie Computerspiele machen. Und es ist ja nichts anderes wie ein Computerspiel. Und da ist der Hamilton auch besser wie der Vettel, weil der Hamilton war schon viel früher im Simulator, hat viel mehr im Simulator gemacht wie der Vettel. Und der Hamilton, da gibt es ein Beispiel, der kam auf einer Rennstrecke, ist nach 3 oder 4 Runden, ist er schon Bestzeit gefahren. Und die Strecke kannte er nur aus dem Simulator. Also das ist eine andere Welt, das ist völlig verändert.
Was für ein Formel-1-Auto sind Sie gefahren? Welches
war das? Das war eine Einladung von Coca-Cola für die besten Kunden, Mitte der 80er Jahre. Le Luc heißt die Rennstrecke in Südfrankreich und das hat Coca-Cola richtig viel Geld gekostet. Und ich meine, da waren Leute dabei, die also Unternehmer, und da kam zum Beispiel einer zu mir her und hat gesagt, Schüler, ich habe Angst. Ja, hat da Angst gehabt, da reinzusteigen. Und wenn man da Gas gegeben hat, also ich meine, ich bin ja, mein schnellstes Auto, das ich gefahren bin, war der Ustau 917 auf dem alten Kurs in Hockenheim. Ja, mit der Le Mans-Übersetzung 380 ging der. Aber das war nichts im Vergleich zu diesem Formel-1-Auto, das ich da gefahren habe.
Tatsächlich.
Also das waren alles dermaßen schnelle Vorgänge. Also das ist eine ganz andere Welt geworden, ja, die ich dann da erlebt habe in dem Auto. Aber ich bin froh, weil ich dadurch kann ich mitreden. Das ist schon speziell. Das hat sich gegenüber früher natürlich, aber wie alles, es hat sich ja alles verändert.
Sie sind 1971 zu Steinmetz gegangen. Das finde ich total interessant, weil das jetzt eigentlich nicht so klassisch, der Opel-Markenpokal war das Thema, oder?
Ja, Ford ist dann die Bergmeisterschaft nicht mehr gefahren und dann hat mich dann ein paar Stimmen Wudding, die haben da einen Deal gemacht und dann bin ich in der Saison für Wudding gefahren. Und dann kam der Ernst Islinger, so hieß der, das war der Opel-Händler in Mannheim. Und der hat dem Steinmetz die Kohle gegeben, die mir dann der Steinmetz wiedergegeben hat.
Ja, okay. Also
ich bin ja, sicherlich nicht mit Nagelsmann zu vergleichen, aber ich habe ein paar Taler verdient. Und da bin ich dann für Opel gefahren. Es war ein ganz spannendes Jahr. Ich meine, auf Opel hatte ich ja mal Kfz-Mechaniker gelernt.
Nee, ja.
Und das Allerweltsauto, plötzlich als Wettbewerbsfahrzeug. Und ich mochte aber den Steinmetz. Ja, das war ein verrückter, ein wahnsinniger. Ne? Opel, dieser sture, unbewegliche Moloch, ja, dem hat der Steinmetz da ein paar Bonbons rausgekitzelt, musste aber immer noch sehr leiden, um das alles machen zu können. Ne? Aber er war einfach beseelt und begeistert und wollte einfach Opel. Und ich meine, gegen so viel Widerstände, ja, und so wenig hat man ihm gegeben. Aber der hat ab und zu, da stellt er mehr so ein Kadett hin und da habe ich gegen die 2 Liter BMW gewonnen. Ne? Das ist unfassbar. Ja. Oder ein Commodore. Ich war 5 Sekunden pro Runde in Südfrankreich schneller als der Merzario. Also es gab Sternstunden, nur waren die nicht von Dauer her. Ja. Die waren nicht so standfest. Ne. Die Commodore sind meistens kaputt gegangen. Aber trotzdem, wenn sie hielten, immer vordere Plätze. Ne.
Was waren für Sie so die wildesten Jahre, also als Sie jetzt den Formel V gefahren sind, als Sie sich doch nochmal an ein Formelauto gewöhnen mussten, war das eine große Umstellung für Sie?
Ach, das war unglaublich spannend, weil die waren irgendwann mal auch so perfekt, gerade diese 1600er, diese Super V, das war dann schon mehr Präzision, ja. Das auch mit den freistehenden Rädern dann, das war ein anderes Fahren, das war nochmal eine Erfahrung. Aber wie gesagt, als ich gemerkt habe, als ich ein gutes Auto hatte und gemerkt habe, dass ich vorne mitfahren kann, habe ich ja dann auch nochmal an die Formel 1 gedacht. Vor allen Dingen, als der Helmut Koenig dann da die Chance hatte, aber nur ein kurzer Moment, nicht wirklich.
Gab es da Angebote?
Nein, also Angebote gab es immer was zu fahren. Mhm. Ja. Also das Bedeutendste im Laufe meiner Karriere war die Geschichte mit Abarth. Ne? Mhm. Aber ansonsten war ich ja nicht der Superstar. Ne? Also man war glücklich mit dem, was ich erreicht habe. Und wenn das Auto einigermaßen in Ordnung war, war ich auch mit dabei. Mhm. Ja. Aber ob ich nun der herausragende Pilot war.
Der Carlo Abarth, das muss ja auch ein ganz spezieller Typ gewesen sein, oder? Ich meine, da muss man auch immer die Autos sehr mit Samthandschuhen behandeln. Seine.
Ja, ein Wahnsinniger. Absolut Wahnsinniger. Wir haben es verstanden, aber er war schon ein bisschen bescheuert. Ja. Also nicht bescheuert, eigenartig. Ja.
Yeah.
Also so einer der Despoten, ja, so die. Aber halt jeder für sich ein Unikat. So. Mhm. Weil ich meine, das sind ja auch alles Menschen, die diesen Job aus Passion, die in einem anderen Wirtschaftszweig gehen, die bestimmt viel mehr Geld verdienen können. Ne? Die haben halt auch, die waren halt auch mit sehr viel Liebe dabei und haben dann halt auch ihre Eigenarten ausgelebt. Ne? Mhm. Heute ist das alles viel professioneller, aber damals waren das halt noch irgendwelche skurrilen Gestalten, die da ihr Leben dem Rennsport oder den Autos gewidmet haben. Das waren schon teilweise abenteuerliche Menschen auch.
Das stimmt.
Diese ganzen, viele der damaligen Leute sind ja auch selbst gefahren, haben die Autos getunt und sind selbst dann damit gefahren. Und gab es schon interessante Gestalten. Ja. War eine tolle Zeit, ja.
Das stimmt. Ich kann natürlich nicht hier sitzen, ohne über das Dorian Gray zu reden. Also egal, mit wem ich gesprochen habe, jetzt so von Freunden von mir, wie gesagt, ich treffe den Gerd Schüler oder so, okay, das gibt's nicht. Dorian Gray im Frankfurter Flughafen. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe ja, wie gesagt, durch dieses Erlebnis Norrisring, das gab den letzten Ausschlag meiner Karriere zu beenden. Und dann habe ich mich ganz auf das Business konzentriert und habe gesagt, das Erste, was zu deiner Glückseligkeit führt, ist jemand, der dir die Administration abnimmt. Mhm. Und dann habe ich meinen Partner Michael Bresinger, der gerade sein Studium beendet. Der war gerade dabei, sein Studium zu beenden als Diplom-Wirtschaftsingenieur und hat nachts bei mir immer an der Tür als Türsteher gearbeitet, in der Diskothek in Mannheim. Und dann habe ich so bei mir gesagt, wenn der trotz dieses Jobs das Examen besteht, dann ist das mein Partner. Mhm. Genauso ist es gekommen, ja.
Bei dem Vater haben Sie quasi gelernt früher, ne?
Bei seinem Vater, ja. Wie gesagt, seine Mutter hat ihn im Kinderwagen über den Hof geschoben, als ich meinen ersten Ohrfeigen
haben Sie mit den Ohrfeigen revanchiert irgendwann mal bei Ihrem Partner? Nee.
Ja, nee, ich weiß nicht. Wir haben uns, also es war eine wunderbare Partnerschaft. Sie ist zwar nicht, sagen wir mal, das Ende war nicht so wunderbar. Wir haben einfach höchstwahrscheinlich zu viel gemacht. Ich habe auch leider Gottes mich noch in einer anderen Sache verspekuliert, aber trotzdem sind wir nach wie vor befreundet und wir haben ein tolles Verhältnis gehabt, so partnerschaftlich, ich möchte sagen, fast zu gut. Ja. Also er hätte mich ab und zu mal schütteln sollen, jetzt haben müssen Gerd keine neuen Läden mehr und ich hätte ihn schütteln sollen, Michael, unser Controlling, guck mal da, wenn wir, glaube ich, beschissen haben. Okay, aber es sind wunderbare Jahre gewesen und wir sind heute noch, Michael macht ja noch den Perkins Park in Stuttgart und wir korrespondieren jetzt auch gerade wegen der Publikation, die wir vorhaben, das Kunstwerk Leben, das Buch, da liest er die Texte, möchte, dass er auch sich freut, wenn dann so ein Buch kommt und dass er da auch entsprechend gewürdigt wird, ja, weil er hat ja genauso Anteil wie ich. Ja, wir hatten, als der Michael dazu kam, hatte ich 14 Läden, wir hatten dann, glaube ich, 17 oder 18. Dann kam jemand aus Frankfurt und hat einen Termin mit uns gemacht und hat gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, in Frankfurt im Flughafen irgendetwas Erlebnisbetontes an Gastronomie zu etablieren. Das war ein beauftragter Berater der damals FAG, Flughafen AG Frankfurt. Der war beauftragt, einfach irgendwelche Dinge für diese total verwaiste untere Ebene, die zu den Parkassen führte, irgendwelche Betriebe zu finden. Den Textilmarkt Adler hatte er schon gefunden.
Toll.
Und jetzt ging es halt darum, noch eventuell irgendetwas Besonderes. Und ja, und dann haben wir uns damit beschäftigt und haben irgendwann mal uns entschlossen, dieses Wagnis im Keller des Frankfurter Flughafens zu starten. Und ja, ich habe, es gibt auch ein Buch, natürlich ist das ein Kapitel. Wir haben 4 Monate und 12 Tage verhandelt, bis wir die Fläche endlich mietfrei hatten, die Zusage, dass wir sie mietfrei hatten.
Okay.
Nach 5 Jahren, der Flughafen macht immer nur 5 Jahre Vertrag, nach 5 Jahren haben wir sie nochmal 5 Jahre umsonst bekommen, weil ich unsere Türsteher gebeten habe, nach 5 Jahren die Waschkörbe weisen, die Presse, Mitteilungen, die Presseartikel der vergangenen 5 Jahre ins Vorstandsbüro zu tragen. Musste der Vorstand dann sagen, eine bessere PR wie der Laden hier im Flughafen, können wir uns gar nicht vorstellen. Und auch jeden zweiten Tag, wenn irgendeine Delegation im Flughafen war, den Flughafen besichtigt hatte, der wurde auch ins Steuerkrieg geführt. Mhm. Und der Flughafen hat ja weltweit einige bedeutende Flughäfen unter Vertrag und hat da im Ausland auch richtig Geld verdient. Und immer wenn jemand kam, wurde das Dorian-Krieg gezeigt. Also wir waren ein Vorzeigeladen und es war natürlich eine glückliche Fügung. Ja. Die Saturday Night Fever Welle, die schwappte gerade von Amerika nach Europa. Selbst Diskothek waren aller Munde, selbst die Oma musste mal noch in der Disco. Wir haben zur richtigen Zeit, am richtigen Platz, haben wir eine Einrichtung eröffnet. Es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Glück gehört auch immer ein bisschen dazu im Leben.
Glück haben aber die Fleißigen vielleicht noch eher. Und sie hatten ja schon ein paar erfolgreiche Läden, sonst wären die nicht auf sie zugegangen. Und das war eigentlich der erste richtig große Laden, ne? Mit einer ganz besonderen Soundanlage, mit ganz besonderem Licht. Das gab es in Deutschland in der Form noch nicht, glaube ich. Ne?
Nee, es gab das Trinity in Hamburg, das war ähnlich. War eine große Fläche, 1500 Quadratmeter, aber die war unterteilt.
Ja.
In eine wunderschöne Lobby. Sie hatte dann mal den gutbürgerlichen Namen Geisterbahn, weil wenn halt jemand so da reinkam, der immer so ein Schlipsträger, der keine Fantasie mit Kleidung hatte, der ist dann da rein. Der ist dann erschrocken, welche Fantasie die jungen Leute aufgebracht haben, sich zu schmücken, sich herauszuputzen. Und das war halt auch eine Zeit, da hat man sich gerne irgendwie von der Masse abgesondert. Ich meine, und das war dieser Melting Pot, dieser Schmelztiegel, wo sich alle die auch ein bisschen die Ausgeflippten, die Verrückten getroffen haben. Wobei wir sehr penibel darauf geachtet haben, dass die Mischung stimmt. Ne? Wir waren dann schon mehr so ein bisschen für die Jeunesse Dorée, also die hübschen und etwas, sagen wir mal, nicht unbedingt die Abfahrer, die haben bei uns nicht so die Alternativen, die halt so, denn egal ist, wie sie rumlaufen, denn die Gesinnung wichtiger war oder also wir haben schon darauf geachtet, dass es eine gewisse Ästhetik im Laden und auch die Gesetze, dass die beachtet wurden, auch diese in diesen Abfahrerläden waren ja immer die Drogen ein großes Problem. Das Problem hatten wir auch, aber das haben wir entsprechend im Griff gehabt. Es gab auch mal Situationen, da mussten wir wirklich tiefe Einschnitte hinnehmen, auch im Umsatz, weil wir einfach mit den Drogen zu viel Probleme hatten. Da mussten wir dann Öffnungszeiten entsprechend anpassen. Es war unglaublich, was da passiert ist. Wir haben beste Referenzen, wenn Sie die Polizei, selbst der Polizeipräsident war bei uns auch Gast bei den Veranstaltungen. Und wir hatten also einen guten Namen und haben den heute noch. Und trotzdem gab es eine Zeit, wo verdeckt ermittelnde Beamte im Dorian Gray immer Drogen angetroffen haben und auch Leute, die verkauft haben. Und damals war eine Wahnsinnszeit. Ja, wir haben so viel Geld verdient und wir haben Geschäft gehabt, samstags, abends, 21 Uhr haben wir geöffnet und sonntags, mittags, 16 Uhr haben wir zugemacht. Es lief durchgehend. Wir haben, der Deutsche Bank-Vorstand rief mich an und sagte, Herr Schüler, beantworten Sie mir eine Frage. Unsere Tochter hat gerade Abitur gemacht, ein blitzsauberes Mädchen. Die legt sich samstags mittags hin und steht nach Mitternacht auf und geht in ihr Dorian Gray und kommt am Sonntagmittag erst wieder nach Hause. Also die Menschen waren fassungslos. So, in diesem Zeitraum haben wir das Drogenproblem nicht in den Griff bekommen. Ja. Es wurde immer wieder im Laden gedealt. Wir haben zwei Kabinen vom Dorian Gray aufgestellt mit Beamten von der Polizei, weiblich und männlich, und sind den Damen in den Schlüpfer reingegangen, die weiblichen Beamten und die Herren. Wir haben den Zufluss von Drogen ins Dorian Gray nicht stoppen können. Wir haben dann ein radikaler Schnitt, diesen Sonntagsöffnungstag haben wir gestrichen und haben dann einfach samstags abends bis morgens 4 oder 5 oder 6 aufgemacht und das Restliche haben wir dann einfach zugemacht, weil wir es nicht in den Griff gekriegt haben. Und das hat sich dann irgendwann wieder normalisiert, also die war dann nicht mehr so, dass die Drogenfahndung auf den Plan gerufen hat, es hat sich beruhigt. Wir haben erst ein halbes Jahr später festgestellt, dass die Drogendealer, also die ist ja meistens organisiert, die haben über Flughafen Bedienstete über die interne Fahrstraße, die im Dorian Gray endete. Und also da gab es eine Zufahrt von der internen Fahrstraße ins Dorian Gray. Und die war natürlich tagsüber mit den Menschen, die die Berechtigung hatten, in diesen internen Sicherheitsbereichen sich zu bewegen. Die hatten immer Zugang. Das war alles offen. Mhm. Ja, und die haben in irgendwelchen Ritzen oder was, haben die Ware deponiert, tagsüber. Und die Dealer sind nachts tätig geworden und haben die Ware dort gefunden und vertickt.
Das gibt's nicht.
Das ist, also wir haben eine späte Rehabilitation gehabt, aber natürlich einen riesen finanziellen Verlust gehabt, dadurch, dass wir diesen Sonntag irgendwann mal gekippt haben, kippen mussten. Das hat die Polizei von uns, also wir mussten, um unser Image auch aufrechtzuerhalten. Also es ist eine der weniger schönen Geschichten. Diese Herrschaften sind natürlich alle in den Bau gegangen, die sind alle verhaftet worden, die da diese dieses Zertifikat hatten und im Flughafen, im internen Bereich arbeiten durften. Die sind dann natürlich alle entfernt worden, aber wir waren die Leidtragenden.
Ja, also,
es gab schon heftige Geschichten, aber gut.
Wahnsinn. Haben Sie eigentlich, wo Sie gerade sagten, ich meine, das ist mir auch kein Geheimnis, dass Sie gut gehende Läden hatten und viel Geld verdient haben, haben Sie da Ihre Autoleidenschaft noch weiter ausgelebt und irgendwelche Autos gesammelt oder in besonderen Autos gefahren?
Also meine Spielzeuge, wenn ich es mal so nennen darf, waren bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Helikopter angefangen habe, war ich sehr autoaffin. Also es fing eigentlich schon an, als ich noch gar keine Autorennen gefahren bin, dass ich immer verrückte Autos mir zugelegt habe. Hatte ja nicht viel Geld und so weiter. Auf jeden Fall stand mal ein Inserat in der Zeitung, Abarth Bialbaro 850 zu verkaufen, 7.500 D-Mark. Das kann nicht sein. Ne? Ich habe angerufen, es hatte ja, aber da ist der Motor nicht mehr drin. Das ist ein normaler 600er Fiat Motor drin. Und dann kam das Auto, das Bild. Ach, damals bin ich noch keine Autorennen gefahren, aber gucke ich mir mal an. Ne? Vielleicht gibt es dann noch irgendwo einen Motor. Oder auf jeden Fall bin ich da hingefahren. Der Mann hieß Dürr, das war in Neubronn bei Aalen. Und ich habe das Ding oben gefahren. Es ging natürlich nicht sonderlich gut. Klar, 160 ist da gelaufen und bin dann da ein bisschen hin und her gefahren. Und dann bin ich nach Hause, habe mir überlegt, wenn ich so einen Motor kriege, vielleicht kaufe ich es. Und ich wollte ihm eigentlich absagen, dem Herrn Dürr, am Montag darauf, als wir vereinbart haben, dass wir telefonieren. Und ich wollte noch mit ihm handeln, aber in der Hoffnung, dass er absagt oder wie auch immer, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagt er, jetzt können Sie ihn ganz billig haben. Sag ich, wieso? Und dann sagt er, Herr Schüler, Sie sind doch die Ortseingangskurve, sind Sie doch durchfahren. Und da war ich so begeistert, das habe ich dann auch probiert und jetzt ist er kaputt. Da bin ich ja hingefahren mit der Pritsche von einem Freund von mir und habe ihn für 1500 D-Mark gekauft, den Schrott. Der hat den einzigen Baum, der so 100 Meter im der Wiese stand, den hat er getroffen. Das war so ein Knick, der ging eigentlich voll, ja, aber ich bin damals schon gerne Auto gefahren, ne, und der hat es dann abprobiert. Das war mein erstes außergewöhnliches Auto. Und dann das zweite Auto. Es gibt den Alfa Romeo Zagato, 1600er Zagato Z1, dann gibt es den Z2, mhm, und dann gibt es den Zagato Veloce. Da gibt es nur ganz wenige davon. Und da hat mein Freund Dieter Wipper führt, ist damit Autorennen gefahren und hat Solitude, da war ich noch mit ihm und so weiter. Und der hatte dann einen Unfallschaden und dieses Auto war dann mein Privatauto. Und dieses Auto, diese Karosserie, habe ich dann als Totalschaden gekauft, gerichtet und war dann die Dekoration in meinem Cockpit. Also da habe ich einen privat gefahren und einen habe ich im Club als Deko gehabt. So, und dann bin ich gefahren Lamborghini Espada. Dann habe ich einen Adenauer D, diesen Adenauer 600er gehabt. Ne, das war ein 300er noch. Das war ein 300er D, den nennt man Adenauer. Dann habe ich einen Ferrari 250 GT gehabt. Dann habe ich ja natürlich den Renault, den Turbo. Den habe ich zur gleichen Zeit gehabt wie mein Turbo Carrera. Damals haben wir Gstaad die Cesare gemacht. Und da habe ich von Bern nach Gstaad war ich mit dem Turbo schneller wie mit dem kleinen Renault, mit dem Turbo schneller wie mit dem Porsche Turbo. Natürlich hatte ich auch einen Oldtimer standesgemäß. Damals für 120.000 D-Mark gekauft, einen Rolls-Royce, mit dem der Bernd Klüver Hochzeit gefeiert hat. Mein erster Disc-Jockey, Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika. Mhm. Und was hatte ich noch? Ach, eines meiner wunderbaren Autos. Also ich habe Mercedes, einen 500er, der 500E, eines der tollsten Autos, das ich je hatte. Den habe ich zerstört auf eine der interessantesten Kurven, die es in ganz Rhein-Main gibt, Autobahn. Brücke in der Kurve und war ein bisschen nass und dann habe ich dann zertrümmert. Das heißt, der Deutschlandchef von Coca-Cola neben mir, aber uns beiden ist nichts passiert.
Okay.
Dann habe ich einfach meinen Freund Uwe Brodbeck angerufen. Damals war er Redakteur bei Automotor und Sport. Später wurde er Pressechef bei Mercedes-Benz und jetzt ist er noch, glaube ich, Präsident vom Stafel-Club. Hm. Und dann habe ich gesagt, Uwe, ich brauche mal wieder ein Auto. Ne? Kohle waren da und muss halt mal wieder ein witziges Auto fahren. Klar, Auto fahren, wie gesagt, vor der Hubschrauberfliegerei war das. Und da sagt er, ruf doch mal meinen Freund Günter Arz an in Hannover.
Ja, so
haben sie auch. Dann bin ich zum Günter Arz gefahren und haben mir alles angeguckt. Und da stand er, der Golf, der Wolf im Schafspelz.
Porsche 928 Basis, ne?
Ja. Und gleich war der Freund vom Uwe, der Günther, zu mir gesagt, nehmen Sie ihn halt mal mit und fahren so. Ja, bin ich gefahren. Am Montag habe ich ihn angerufen. Es war am Wochenende da. Am Montag habe ich ihn angerufen und gesagt, Auto bringe ich nicht mehr. Also es war sein Vorführwagen. Einer hat der Karajan gehabt und einen hat den arabischer Scheich. Den Namen wusste ich auch mal, den habe ich vergessen. Und ich habe gesagt, kriegen Sie nicht mehr. Und dann haben wir, ich glaube, 90.000 D-Mark habe ich bezahlt. Mhm. Und das war ein paar Jahre lang mein Lieblingsauto. Das war herrlich. Weißt du, wenn du so geblinkt hast mit dem Golf auf der Autobahn. Ich meine, wenn man genau hingeguckt hat, er war schon etwas breiter.
Ja, ne?
Aber sonst konnte man fast nicht feststellen. Also das war eines meiner größten Vergnügen, die ich hatte. Also ich war mehr als immer so ein bisschen für Understatement. Also so, auch der 500e, das war auch ein perfektes Auto. Ja, ja, dann kam die Hubschrauberfliegerei. Das war dann natürlich was ganz Neues, aber wie die Liebe zum Auto ist nie gestorben. Und
jetzt haben Sie selber einen Flugschein gemacht? Und
ja, ich habe dann einen Flugschein gemacht und bin dann eingestiegen in eine Firma, Heli Service Mitte, die in Egelsbach ihre Maschinen stehen hatte. Also ich konnte mir dann auch immer eine Maschine aus dem Hangar ziehen und mit der dann umdüsen und herrlich, also wunderbar. Also meine erste Tat, als ich meinen Schein hatte, war mit diesem kleinen Robinson, der mit also keine Turbine, sondern normaler Verbrenner, ja, mit dem so hoch zu fliegen, wie er ging. Ne? Also kann man nicht allzu hoch, irgendwann wird es schwammig, wird die Luft so dünn, dann fängt er an zu schlingern und so. Aber mit dem Hubschrauber hoch zu fliegen und stehen zu bleiben. Ja. 3000 Meter wie ein Vogel. Also ich meine, es gab so ein paar Gefühle in meinem Leben, die mich so glücklich gemacht haben, weil ich es erreicht habe und weil ich das mal erleben wollte. Ja. Das war so dieses Gefühl mit dem Helikopter so hoch, wie er gerade noch ging und dann stehen zu bleiben in der Luft. Ja. Und Zeit. Ja. Man, heute, wenn wir mal 5 Jahre weitersehen, dann drückst du noch aufs Knöpfchen, dann geht er hoch. Ne? Ich meine, jetzt ist Hubschrauberfliegen noch abenteuerlich. Mhm. Ne? Das Ding zu stabilisieren über 3 Ebenen, ne? Da haben sie alle Hände voll zu tun. Mhm. Aber jetzt, ich meine, Sie sehen ja diese ganzen Kopter, die unterwegs sind, das geht jetzt in die in den Personentransport ein. Da sind da mehrere Rotoren, die werden dann automatisch synchronisiert. Ja. Da müssen sie nichts mehr stabilisieren, ja. Müssen nur noch das Knöpfchen drücken, dann fliegt sich das Ding. Aber es war eine tolle Zeit. Also mit dem Hubschrauber, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Und hatten Sie da auch mal einen eigenen Hubschrauber oder war das nur diese Firma, wo verschiedene Miethubschrauber?
Ja, ich war ja beteiligt an der Firma, also automatisch auch Mitbesitzer an den Geräten und konnte mir den aus dem Hangar ziehen, wenn ich Lust hatte zu fliegen.
Beeindruckend, wie viele Stunden im Monat, da muss man ja immer monatlich dranbleiben, dass man überhaupt diese Fähigkeit erhält. Ne?
Ja, gut, Sie müssen halt eine gewisse Anzahl Stunden im Jahr fliegen, nachdem die Taler etwas knapper wurden. Habe ich dann den Schein nicht mehr erneuert, aber das Fliegen verlernen Sie ja nicht. Mhm. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Und das Schöne ist, dass Sie im Fliegen, wenn ein Pilot mit Lizenz neben Ihnen sitzt und Sie quasi Doppelsteuer haben, kann ich heute auch. Muss nur den Pilot neben sitzen, dann fliege ich auch. Ne? Ja. Das mache ich hin und wieder natürlich noch. Aber für den ganz großen Auftritte reichen die Taler nicht mehr, aber ich habe alles gehabt, als ich es gebraucht habe.
Ja.
Und habe es auch ausgelebt. Das war sicherlich manchmal der falsche Weg, weil ich hätte dann lieber mal ein bisschen vernünftig sein sollen. Das machst du jetzt nicht und legst mal ein bisschen was zurück für die etwas älteren Tage. Aber das war vielleicht einer der gravierendsten Fehler, die ich gemacht habe, aber wer weiß, wie dann alles gekommen wäre.
Ja,
das ist ja nicht schlecht.
Man weiß es nicht.
Ja, gut, ich bin ja ein glücklicher Mensch. Ja. Liebe und Gesundheit gibt es nicht zu kaufen. Ja, also ich bin total happy. Sie erreichen mich in einem hervorragenden Gemütszustand.
Das merkt man und das freut mich auch. Und das Buch, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, da geht es um 40 Jahre Nachtleben. Und ich glaube, das liest man jetzt nach Corona, nachdem jetzt alle Läden über ein Jahr schon geschlossen haben, liest man das noch wehmütiger eigentlich, ne? Weil die Zeiten so nicht wiederkommen werden.
Ja, also eins ist klar, diese 4 Dekaden des vergangenen Millenniums, also so von 1960 bis 2000, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal von der Musik, die aus der Retorte kommt, also nicht mit dem Instrument, sondern die übertragen wird von der Musikbox bis zu dem modernsten digitalen Equipment. Diese Phase, das waren die letzten 4 Jahrzehnte des vergangenen Millenniums. Die werden auch so nie mehr kommen, auch nach der Pandemie. Jetzt wird sich so viel ändern. Ich meine, der Flugverkehr wird nie mehr so werden, wie er mal war. Das ist aber Gott sei Dank, denn die Welt neigt sich ihrem Ende zu. Ja. Ich meine, ich bin zwar kein Astronaut, aber ich hatte mehrere Flüge mit der Concorde. da war ein bisschen ersichtlich, wenn Sie das dünne Häutchen sehen, das die Erde umgibt, wie fragil das Ganze ist, ja. Und wie leichtsinnig man damit umgegangen ist die ganze Zeit. Und da scheint es ja jetzt auch pandemiebedingt doch ein etwas ernsteres Denken zu geben. Und also das wird auf jeden Fall die Lebenszeit oder die Zeit der Lebewesen oder unserer Gattung auf der Erde etwas verlängern.
Ich freue mich auf das Buch. Ich bin wirklich gespannt. Und zu diesem, was Sie jetzt gerade sagten, zu diesem Endzeitthema, passt auch meine letzte Frage, zu der wir jetzt kommen. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Die letzten 15 Liter?
50.
50 ja. Liter. Ach, 50, haben wir so viel. Ja. Und auf welcher Rennstrecke oder wie?
Wo Sie wollen, in welchem Auto und irgendeine Strecke, die Sie gerne noch mal fahren möchten.
Ich bin gerade dabei, den Alpha 4C kennenzulernen. Das ist dieses kleine, flache Geschoss, das mal wieder unter 1000 Kilo wiegt. Mhm. Den mit 50 Liter und dann am Nürburgring. Das wäre nochmal so ein wunderbarer Auftritt, den ich mir gerne gönnen würde. Ja.
Toll. Gerd Schüler, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Aber bitte.
Das war Gerd Schüler. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich lieber aus dem vollen Leben und im Alter dann etwas kürzer treten würde oder lieber auf Sparflamme leben und im Alter dann nochmal richtig Gas geben, wenn man es denn erlebt. Naja, was mache ich mir jetzt Gedanken, wenn wir im September bei der Bundestagswahl nicht aufpassen, lautet es künftig, das ganze Leben auf Sparflamme und im Alter dann nochmal kürzer treten. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Woche.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.